Herzlich willkommen zum Podcast von Equippers Berlin.
Ja, hey, ich freue mich total, bei euch zu sein. Meine Stimme hat über Nacht ein bisschen nachgelassen. Ich weiß gar nicht, vielleicht komme ich endlich in den Stimmbruch, in die Pubertät. Ich weiß auch nicht, aber ich zieh voll durch. Freue mich sehr, bei euch zu sein. Stimmt, ich bin aktuell in Würzburg am Start. Da haben wir Equippers gegründet, vor einigen Monaten erst. Und war vorher ganz, ganz lang bei Equippers Mainz unterwegs. Und ich darf euch herzlich grüßen von Pastor Tore. Den habe ich gesehen die letzten paar Tage. Da hatten wir ein Leiterwochenende. Und er hat gesagt, Lukas, geh mal nach Berlin. Die Gemeinde da ist der Hammer. Und segne sie. Und hoffentlich gelingt mir das. Ja, ich kann einfach nur sagen, ich bin seit über 12 Jahren mit Pastor Tore unterwegs. Wie gesagt, war ja 12 Jahre in Mainz, habe direkt mit ihm gearbeitet und ich bin so dankbar für ihn, so dankbar für das, was er getan hat in meinem Leben. Er ist ein Stück weit, ja, er ist, würde ich sagen, mein geistlicher Vater. Er ist mein Leiter, er ist auch mein Chef. Aber ich bin so dankbar für das, was er investiert hat in mein Leben, wie ich wachsen durfte unter seiner Leiterschaft. Ja, eigentlich das, was ich tue in der Kirche, tue ich, weil er es mir beigebracht hat und weil der Herr mich gesegnet hat. Freue ich mich, auch die Gelegenheit zu haben, mal zu euch zu sprechen. Gerade ist mir aufgefallen, ich wollte eigentlich ein Bild von meiner Familie mitschicken, habe ich vergessen. Also erzähle ich euch einfach was. Sie sind schön, okay? Ich habe es einfach nur vergessen. Sind alle wunderschön, noch schöner als ich. Ich bin verheiratet mit Susanna. Susanna kommt aus Brasilien. Das heißt, wenn im Laufe der Predigt ein bisschen Leidenschaft bei mir durchkommt, dann liegt das daran, dass meine Frau Einfluss auf mein Leben hat. Ja? Ein kleines bisschen brasilianisches Blut hat sie mir irgendwie mitgegeben. Aber ich verspreche euch, ich bin deutsch und pünktlich. Ich halte mich an die Zeit. Das habe ich mir beibehalten. Wir haben 2 Kids, das sind Deutsch-Brasilianer. Unser Sohn Elia ist 4 Jahre alt und unsere Tochter Isa ist 2. Und die halten uns auf Trab. Und die sind der Hammer allermeistens. Und manchmal sind sie laut und was soll ich sagen und werfen Sachen durch die Gegend und so weiter und so fort. Aber meistens ist es der Hammer bei uns zu Hause. Manchmal gibt es so Tage und ich möchte ein bisschen sprechen über, weißt du, manchmal haben wir schwierige Situationen, oder? Manchmal haben wir einen schwierigen Tag, manchmal haben wir einen schwierigen Monat, manchmal haben wir ein schwieriges Jahr, manchmal haben wir eine schwierige Phase. Ich fange einfach mal an mit einem schwierigen Tag. Ab und zu habe ich einen schwierigen Tag, habe ein paar Meetings, denk mir, geh mit Elan und Enthusiasmus rein und auf einmal machen die Leute nicht, was ich erhofft habe, was sie tun. Und die Dinge funktionieren nicht und irgendwann ist Feierabend und ich komme nach Hause und ich denke mir, okay, der Tag ist geschafft und ich komme zu Hause an und ich merke, oh, die Kinder hatten auch nicht so einen guten Tag. Und weil die Kinder nicht so einen guten Tag hatten, hat meine Frau auch nicht so einen guten Tag. Und ich laufe da rein und trete erstmal auf den Legostein drauf. Und ihr kennt die Story. Und dann erstmal so ein bisschen aufräumen und so weiter und so fort. Und irgendwann sitzen wir dann am Abendbrottisch und alles hat sich einigermaßen beruhigt. Und ich denke, oh, Lukas, oh, du hast einigermaßen durchgehalten. Und dann kommt das, was jeden Tag kommt. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Dann kommt das, was jeden Abend kommt. Da ist der Becher mit Milch. Oder der Becher mit Saft. Oder der Becher mit was weiß ich, was da drin ist. Und im Enthusiasmus eines 4-Jährigen und einer 2-Jährigen fließt auf einmal die Milch über den Tisch, auf den Stuhl, in das Polster. Und ich erinnere mich daran, dass der Herr uns in ein Land führen möchte, in dem Milch und Honig fließt. Und was soll ich sagen? Manchmal kommt es vor, dass ich dann nicht so reagiere, wie ich reagieren sollte. Aber vielleicht kennst du solche Situationen oder du kennst solche Tage oder du kennst vielleicht auch Bereiche in deinem Leben. Ich habe sie mal Feuersituationen genannt oder Feuerbereiche oder Feuerphasen unseres Lebens. Vielleicht kennst du das, dass du sagst, hey, gerade läuft's nicht gut beim Thema Finanzen. Gerade gehe ich durch eine Phase durch, die ist irgendwie kompliziert und schwierig. Gerade habe ich mit Gesundheit zu kämpfen. Gerade geht es irgendwie nicht weiter in meinem Job. Gerade weiß ich nicht, was mein nächster Schritt ist. Gerade ist irgendwie eine Phase, ich würde mir wünschen, sie wäre vorbei. Ich würde mir wünschen, es würde eine Antwort kommen. Ich würde mir wünschen, ein Problem wäre gelöst. Und ich glaube, dass Gott etwas zu sagen hat zu diesen Feuersituationen in unserem Leben. Ich glaube, dass diese Feuersituationen nicht nur dafür da sind, dass wir irgendwann hoffen, dass sie vorbeigehen, sondern ich glaube, dass Gott wirken möchte in den komplizierten Tagen, in den komplizierten Monaten, in den komplizierten Jahren unseres Lebens. Ich glaube, dass Gott uns nicht nur durchführen möchte durch diese Zeiten, sondern dass er uns verändern möchte und uns etwas zeigen möchte in diesen Zeiten. Und ich habe gesagt, ich nenne sie Feuersituationen. Ich nenne sie deshalb so, weil ich habe eine Geschichte entdeckt in der Bibel, da geht es um Feuer, eine schwierige Situation. Und in dieser Situation steckt der Schlüssel, wie wir in diesen schwierigen Situationen nicht nur durchgehen können, sondern auch noch lernen können, was Gott uns zeigen möchte in diesen Zeiten. Und ich würde mit euch gerne ins Wort Gottes schauen. Ich liebe das Wort Gottes. Weil das Wort Gottes, das möchte uns helfen, unser Leben auf die Reihe zu kriegen, Gott besser kennenzulernen, damit wir aufblühen. Es möchte uns zurüsten für ein großartiges Leben mit Jesus Christus. Und die Geschichte, in die ich euch kurz mit reinnehmen möchte, ist eine Geschichte, die relativ bekannt ist, würde ich sagen. Es sind drei jüdische Männer, die sich weigern vor einem, die sind in einem fremden Land und sie weigern sich, einen anderen Gott anzubeten oder vor einer Statue niederzuknien. Und deshalb werden sie in den Feuerofen geworfen, Todesstrafe. Das ist die Story. Und ich will in ein paar Verse reinschauen mit euch zusammen. Euch einen kurzen Überblick geben und dann im Laufe der Predigt werde ich ein bisschen tiefer in einige Verse reingehen. Daniel 3, Vers 19, 22 und 27, die drei Verse will ich vorlesen. Und da steht Folgendes, da geriet Nebukadnezar ist der König, vor dessen Statue die drei Jungs hätten niederknien sollen, da geriet Nebukadnezar in einen solchen Zorn über Schadrach, Meschach und Abednego, so heißen die Jungs. Das muss ich jetzt den ganzen Morgen muss ich jetzt diese drei Namen hier präsentieren. Keine Ahnung, irgendwie Tick, Trick und Track wäre leichter gewesen. Ne? Aber gut, okay, es ist wie es ist. Schadrach, Meschach und Abednego, dass sich sein Gesicht vor Wut verzerrte. Er gab sofort den Befehl, den Ofen 7-mal heißer als gewöhnlich anzuheizen. Und ich springe mal ein bisschen weiter. Wie gesagt, ich gehe noch ein bisschen tiefer in die Geschichte später. Aber jetzt in Vers 22 steht Folgendes. Weil aber der Befehl des Königs so streng war, 7-mal heißer, ich weiß gar nicht wie, also das ist eine Menge, 7-mal. Weil der Befehl des Königs so streng war und deshalb der Ofen übermäßig angeheizt worden war, wurden die Soldaten, die drei Männer in den Ofen geworfen hatten, allein durch die Flammen, die aus der Ofentür herauszüngelten, getötet. Also ich habe die Geschichte schon ein paar Mal gelesen, aber irgendwie, je öfter man sie liest, desto mehr Sachen fallen einem auf. Und ich habe mir gedacht, das ist ja crazy, oder? Also es war so heiß, dass die Soldaten, die drei Männer dahin bringen, die in die Nähe von diesem Ofen kommen, dass sie allein dadurch sterben, dass sie in der Nähe von diesem Ofen sind. Und wenn du die Geschichte kennst, dann weißt du, dass die drei Männer unversehrt dieses Feuer überstehen. Und dann lesen wir in Vers 27, als sie wieder aus diesem Ofen herauskommen, da steht, die Fürsten, Präfekten, Statthalter und Ratgeber des Königs umringten sie. Da hätte ich mich auch gefragt, was ist denn da passiert? Wenn die Soldaten irgendwie nur in die Nähe kommen, das nicht überleben und die drei Jungs haben gar kein Problem. Sie umringten sie und sahen, dass das Feuer ihrem Körper keinerlei Schaden zugefügt hatte. Nicht ein Haar auf ihrem Kopf war versengt, selbst die Kleidung war unversehrt, sie rochen nicht einmal nach Rauch. Und die Predigt, die ich heute halten möchte, die heißt, manche mögen es heiß. Manche mögen es heiß, weil es ist derselbe Ofen, oder? Es ist derselbe Ofen, die Soldaten kommen in die Nähe von diesem Ofen und sie können das nicht aushalten. Aber diese drei Jungs, sie sind mitten im Ofen. Und sie überleben es nicht nur irgendwie, sondern sie gehen unversehrt durchs Feuer. Und ich glaube, so ist das, wenn wir in schwierigen Seasons sind in unserem Leben. Vielleicht bist du gerade nicht in einer schwierigen Season. Ich bin kein Prophet, aber ich denke, irgendwann kommt mal wieder eine schwierige Phase. Und ich will dir sagen, es ist möglich, durch diese Seasons hindurchzugehen und Gott möchte etwas Unglaubliches tun in dieser Zeit. Nur es passiert nicht automatisch. Wir müssen uns fragen, hey, was machen diese drei Jungs anders als diese Soldaten, oder? Was passiert da? Und ich glaube, Gott möchte wirken in den schwierigen Zeiten unseres Lebens. Und deshalb möchte ich darüber sprechen, wie wir gesund bleiben in Zeiten, die kompliziert sind. Wie wir gesund bleiben, wenn andere Personen Schaden nehmen. Wie wir in Situationen, die herausfordernd sind, trotzdem am Herzen Gottes dranbleiben und sehen können, was er tun möchte in unserem Leben. Seid ihr bereit dafür? Sehr gut. Und ich habe heute vier Punkte mitgebracht. Und den ersten Punkt, den ich euch bringen möchte, ist, fürchte nicht das Feuer. Das ist mein erster Punkt. Ich glaube, als Christen sind wir dazu berufen zu sagen, hey, ich habe keine Angst vor dem, was kommt, weil ich weiß, dass Gott an meiner Seite ist und dass er einen Plan hat. Wie gesagt, ich will in diese Geschichte jetzt ein bisschen mehr eintauchen und noch ein paar weitere Bibelverse vorlesen. Vers 17 und Vers 18 aus dieser Geschichte. Und das ist eigentlich der Grund, warum sie in den Ofen kommen, weil sie nicht niederknien wollen vor dieser Statue. Und wir lesen dort Folgendes. Da steht, dass die drei Männer das hier sagen. Sie sagen, wenn der Gott, den wir verehren, es will, kann er uns ganz bestimmt retten. Eine Aussage voller Glauben, ne? Sowohl aus dem brennenden Feuerofen als auch aus deiner Hand, oh Gott, wird er uns dann retten. Aber selbst wenn er es anders beschlossen hat, sollst du, oh König, es mit Sicherheit wissen, wir werden deine Götter niemals verehren und die goldene Statue, die du hast aufstellen lassen, niemals anbeten. Und was mich am meisten beeindruckt an dieser Bibelstelle, ist nicht, dass die sagen, Gott kann uns retten, sondern was mich am meisten beeindruckt ist, dass sie sagen, hey, wir wissen nicht, was passiert. Selbst wenn er es anders beschlossen hat, werden wir es trotzdem nicht tun. Es ist in dieser Story nicht so, dass irgendwie Gott ihnen erscheint, ein Engel ihnen erscheint und sagt, hey, gleich werdet ihr in den Ofen geworfen, aber vertraut mir, ich führe euch durch. Das ist nicht das, was passiert. Sondern sie stehen da vor diesem König und sie sagen, wir haben keine Ahnung, was passiert. Wir wissen, Gott kann uns retten, aber selbst wenn er es nicht tut, wir werden nicht niederknien. Das sind drei Jungs, die sagen, hey, wir haben keine Furcht vor dem Feuer, wir haben Furcht vor Gott. Wir haben keine Furcht vor der Situation, sondern wir wissen, dass unser Gott in Kontrolle ist. Wir können nicht bestimmen, was Gott tut und wie Gott handelt, aber wir wissen, er hat alles in der Hand. Und wisst ihr, ich will dir sagen, wir als Christen, es ist ja nicht so, dass Jesus uns sagt, hey, wenn du mir nachfolgst, dann bekommst du ein einfaches Leben. Das ist nicht die Botschaft von Jesus Christus. Das ist nicht die gute Nachricht, problemfreies Leben. Es gibt eine Menge Verheißungen von Jesus, die sagen, hey, ich will euch eure Last nehmen. Ich will euch Frieden schenken. Ich will euch Freude geben. Aber nirgendwo sagt er, du wirst keine Probleme mehr haben, wenn du mir nachfolgst. Ehrlich gesagt gibt es eine Menge Bibelstellen, die sagen, mir nachzufolgen ist ganz schön kompliziert. Nehme dein Kreuz auf mich und folge mir nach. Also die letzte Berufung, die ich haben will, ist die Berufung von Paulus. Ich weiß nicht, ob du die Berufung von Paulus kennst. Es ist gerade 3 Tage Christ und dann kommt Hananias auf ihn zu und gibt ihm eine Prophetie weiter von Gott. Und der erste Teil ist super. Der erste Teil ist, du bist berufen, das Evangelium zu verkündigen, den Nationen und sogar den Königen. Oh, Hammer. Das ist ja mal nice. Da liegt richtig was auf meinem Leben. Und dann kommt der zweite Teil der Berufung. Und dann steht da Apostelgeschichte 9, kannst du nachlesen. Ich werde dir zeigen, wie sehr du für meinen Namen leiden wirst. Ah, bitte nicht. Paulus Berufung, oh, das nächste Mal, wenn ein Prophet kommt, ich renne mal ganz weit weg. Nicht, dass so eine Sache passiert. Ey, ganz ehrlich. Jesus verspricht uns nicht ein leichtes Leben, er verspricht uns ein Leben mit ihm, er verspricht uns ein verändertes Leben, er verspricht uns ein Leben, was uns verändert von innen nach außen, was uns Frieden, Freude, Glauben, Kraft gibt von innen. Aber er sagt nicht, alle Situationen werden einfach werden. Und meine Botschaft an dich heute Morgen ist, hey, lasst uns Menschen sein, die keine Furcht haben vor schwierigen Umständen, weil die werden kommen. Lasst uns Menschen sein, die Glauben haben, dass Gott in uns wirkt, in jeder Situation unseres Lebens. Und das gilt für die ganz schwierigen und für die mittelschwierigen und für die leicht schwierigen Feuersituationen in unserem Leben. Vielleicht spreche ich über eine leicht schwierige Feuersituation in meinem Leben. Wohnungssuche. Wie ist Wohnungssuche in Berlin? Was soll ich sagen, ne? Ist Feuer. Ja, ich und meine Frau, als wir noch in Mainz gewohnt haben, ich glaube, wir haben 2-3 Jahre, wollten eigentlich in eine größere Wohnung rein, 2-3 Jahre Wohnung gesucht, nichts gefunden. Ne? Und dann war irgendwie klar, wir ziehen um nach Würzburg, um da Gemeinde zu gründen. Und meine größte Sorge war nicht irgendwie, dass wir keine Leute finden, die bei uns mitmachen wollen. Das war auch eine Sorge. Wir sind immer noch eine. Aber meine erste große Sorge war, wir finden bestimmt keine Wohnung. Ich habe schon 2-3 Jahre nach einer Wohnung gesucht. Und dann haben wir uns so beworben und so weiter. Und das war mega, weil wir haben uns einmal beworben auf eine Wohnung. Und dann waren wir da und dann waren da auch wie immer 30 Leute. Und das war nur eins von irgendwie 3, Besichtigungstermin. So, und habe schon gedacht, ja, alles klar, jetzt fahre ich die nächsten 27 Wochenende immer nach Würzburg und bin auf irgendwelchen Besichtigungsterminen, freue ich mich schon riesig drauf. Aber irgendwie, ich weiß nicht warum, irgendwie sind wir da durchgekommen, durch diesen Schwall an paar 50 Bewerbern und haben diese Wohnung bekommen und habe mich schon gefreut. Ja, genau so habe ich gefeiert. Also, wir hatten, ich sag's mal so, wir hatten eine mündliche Zusage. Ja, vielleicht weißt du, was jetzt kommt. Wir hatten eine mündliche Zusage. Wie ich es euch heute erzählt habe, habe ich es auch allen erzählt. Oh, der Herr ist mit uns. Wir haben was gefunden, richtig nice. Habe ich dann so 2-3 Wochen allen erzählt. Und dann kam der Tag, wo sie gesagt hat, wo es irgendwie, na, wir schicken jetzt die Unterlagen und so weiter. Und als wir damit gerechnet haben, dass die Unterlagen jetzt kommen, hieß es auf einmal, klappt doch nicht. Der aktuelle Mieter will doch nicht raus. Ach so, ja, das war dann irgendwie das Problem. Ne? Keine Ahnung, manchmal gibt es so Situationen, du denkst dir so, ich habe doch gedacht, Gott handelt, Gott wirkt und jetzt stehen wir wieder hier irgendwie, haben die letzten 2 Monate nichts mehr gesucht, weil wir gedacht haben, das Ding ist schon gelöst. So. Jetzt stehen wir wieder hier und suchen weiter. Ne? Manchmal gibt es solche Situationen. Und egal, keine Ahnung, was die Feuersituation ist in deinem Leben, was dich aufregt oder wie lange es dauert, bis irgendein Durchbruch kommt, ich glaube, Gott möchte wirken in unseren Feuersituationen, aber manchmal zieht es sich ein bisschen länger, oder? Ich will dir einen Gedanken dalassen über diese Feuersituation. Ich glaube, dass Wunder passieren in den schwierigen Zeiten unseres Lebens. Ich habe keine megamäßige Bibelstudie jetzt gemacht darüber, aber überleg doch mal, wann passieren Wunder in der Bibel? Immer dann, wenn es ein Problem gibt, oder? Also Wunder passieren doch dann, wenn die Schwierigkeiten am Start sind. Ich habe mir die Geschichte von Elia mal ein bisschen angeschaut und die Wunder, die er tut. Ich weiß nicht genau, wie alt Elia geworden ist, aber ich weiß, dass es mal 3,5 Jahre nicht geregnet hat. Und soll ich dir was sagen? Ein großer Prozentsatz von den Wundern, die er tut, passiert in diesen 3,5 Jahren. Das ist nicht so irgendwie, dass alle 2 Jahre im Schnitt ein Wunder passiert, sondern in diesen 3,5 Jahren passieren die ganzen Wunder, weil die Leute haben Hunger, es regnet nicht, es gibt eine Hungersnot. Und deshalb haben die Witwen Hunger. Und deshalb tut Elia die Wunder im Leben von den Menschen. Die Wunder passieren in der schwierigen Zeit, oder? Die Wunder für das Volk Israel, wo passieren die? Sie passieren in der Wüste. Sie passieren da, wo sie das Manna brauchen, da, wo sie die Feuersäule brauchen, die sie durch die Wüste führt. Die Wunder passieren im Neuen Testament oft im Gefängnis. Da sind Paulus und Silas und sie sind gefangen im Gefängnis und sie fangen an, Gott zu preisen. Auf einmal werden die Ketten gesprengt, oder? Ganz ehrlich, die Gemeinde, wenn du dir die Apostelgeschichte anschaust, die ersten 6 Kapitel der Apostelgeschichte, da breitet sich das Evangelium zumindest geografisch eigentlich gar nicht aus. Das Evangelium und die Kirche fängt sich erst an, geografisch auszubreiten, als die Verfolgung kommt. Crazy, oder? Da passieren Wunder in den schwierigen Zeiten unseres Lebens. Wenn du sagst, ich hätte gern mehr Wunder, Vielleicht fragst du nach mehr Problemen. Nein, was ich sagen möchte ist, lass uns keine Angst haben vor dem Feuer, weil die Wunder passieren genau in diesen Situationen. Amen. Also wir haben dann irgendwann schon auch eine Wohnung gefunden in Würzburg. Wir wohnen nicht unter der Brücke, falls du dich fragst. Ist dann irgendwann gut gegangen und wir haben eine tolle Wohnung. Und irgendwann habe ich drüber nachgedacht, über den Unterschied zwischen der Wohnung, die wir nicht bekommen haben, und der Wohnung, die wir jetzt haben. Und es gibt einen großen Unterschied, und zwar die Lage. Weil die erste Wohnung, die wir nicht bekommen haben, die liegt so ein bisschen außerhalb. Und die Wohnung, die wir jetzt haben, ist sehr stadtnah. Und irgendwie habe ich das am Anfang ein bisschen unterschätzt. Ich glaube, es hat uns extrem geholfen, weil wir haben Gemeindegründung, machen wir. Und Gemeindegründung, da hast du erstmal keinen Penny und erstmal kein Geld, irgendwas zu mieten. Also fängst du an in deinem Wohnzimmer, oder? Und ich habe irgendwann gemerkt, so ein stadtnahes Wohnzimmer ist gar nicht so schlecht, dass sie da nicht irgendwie in Brandenburg, immer nach Brandenburg fahren müssen, um unsere Gemeinde zu besuchen. Ich habe immer gedacht, hey, gar nicht so blöd. Vielleicht hat Gott doch seine Finger im Spiel gehabt. So, inzwischen sind wir in der Stadt, aber die ersten 2-3 Monate haben wir nur Wohnzimmergottesdienste gemacht. Eigentlich bin ich ganz dankbar dafür, dass es Wohnung 2 geworden ist. Ja, hat nur ein bisschen gedauert, ne? Aber Wunder passieren in den Wüstenzeiten unseres Lebens. Amen. Ich will dich ermutigen, dran zu bleiben und durchzuhalten und zu sagen, hey, ich glaube, der Durchbruch kommt. Bleibe dran, halte durch. Halte durch und der Durchbruch wird kommen. Lasst uns dran denken, zum Beispiel, dass König David, ja, der ist gesalbt worden zum König als Teenager. Wir wissen nicht genau, wie alt er war, aber vielleicht war er 15, keine Ahnung. Er war auf jeden Fall Teenager. Er ist gesalbt worden mit 15 Jahren, aber zum König eingesetzt worden ist er mit 30. Und diese Jahre zwischen Salbung und Einsetzung waren keine leichten Jahre, oder? Das waren Jahre, wo er verfolgt worden ist von Saul. Das waren Jahre, wo er geformt worden ist. Da ist eine Distanz. Und was David auszeichnet, ist seine Treue. Dass er sagt, ich halte Stand, ich bleibe an Jesus dran. Und irgendwann kommt der Durchbruch. Oder Josef, der verkauft wird nach Ägypten. Es dauert seine Zeit, es dauert seine Jahrzehnte, bis er gesegnet ist und bis er seinen Brüdern und seiner Familie helfen kann. Was zeichnet Josef aus? Was zeichnet David aus? Sie sind treu im Feuer. Und Treue zahlt sich immer aus über die Jahre. Und ich bin davon überzeugt, wenn wir sagen, Gott, ich will dir treu bleiben, auch wenn ich gerade nicht weiß, was hier passiert, dann bin ich davon überzeugt, dass du ernten wirst. Über die Jahre deines Lebens wirst du den Segen ernten deiner Treue. Amen. Amen. Deshalb fürchte nicht das Feuer, ist mein erster Gedanke heute. Aber ich habe insgesamt 4 Gedanken und ich halte mich an die Zeit, weil das ist der deutsche Part in mir. Mein zweiter Gedanke ist folgender. Fesseln zeigen sich im Feuer. Und was ich damit meine, das können wir nachlesen in Daniel 3, Vers 23. Da steht, die 3 Männer aber, Schadrach, Meschach und Abednego, fielen gefesselt, wie sie waren, in die Flammen des Feuerofens. In dieser Geschichte werden die 3 Jungs nicht nur irgendwie in den Feuerofen geworfen, sondern sie sind gefesselt. Okay? Das ist wichtig für den Punkt, den ich machen will. Ich habe mich gefragt, okay, warum sind die gefesselt? Was ist der Grund? Vielleicht sollen sie nicht weglaufen oder sowas. Sie sind gefesselt. Ich glaube, dass in schwierigen Situationen unseres Lebens oft Dinge sichtbar werden in unserem Leben, die uns zeigen, hey, es gibt noch ein paar Probleme in unserem Leben. Wie zum Beispiel, wenn meine Kinder irgendwie die Milch über den Tisch schütten so und ich irgendwie aus der Haut fahre, dann merke ich, in schwierigen Situationen kommt raus, was in mir drin ist. Oder manchmal die Fesseln, die Charaktereigenschaften in meinem Leben, die noch nicht so gut sind, die kommen dann zum Vorschein, wenn ich in Feuersituationen bin. Oder Fesseln zeigen sich im Feuer. Manche Dinge in unserem Leben tauchen dann auf, wenn Schwierigkeiten kommen. Ich weiß noch, als ich auf die Bibelschule gekommen bin, Da war mein erstes Ziel, man denkt immer, das Allerwichtigste ist, du musst gut predigen können. Ach, ich gehe nicht zu sehr ins Detail, ich glaube, das stimmt gar nicht. Aber naja, gut. Mein erstes Ziel im ersten Jahr Bibelschule war, werden besser Prediger. Und ich habe mich richtig angestrengt. Und es hat, am Anfang war ich gar nicht gut. Und dann bin ich besser geworden, Stück für Stück und Stück für Stück. Und dann kam ich irgendwann ins zweite Jahr. Und mein Predigtlevel war auf jeden Fall schon mal besser als im ersten Jahr. Und das Fantastische am zweiten Jahr Bibelschule ist, es kommt ein neuer Jahrgang rein von Rookies. Von Bibelschülern, die das erste Jahr machen. Und das hat mich gefreut, weil endlich konnte ich was weitergeben. Ich war ja die ganze Zeit so der Kleine, aber auf einmal war ich zweites Jahr, come on, ich bin der Erfahrene. Und dann kamen diese Erstjahr-Leute rein und ich habe gewusst, ah, endlich kann ich helfen. Und dann kam die erste Predigt von diesen Leuten aus dem ersten Jahr und ich habe mich schon vorbereitet, ah, jetzt helfe ich denen mal. Alles, was ich gelernt habe in meinem ersten Jahr, ich kann denen helfen, besser zu werden. Und dann kam dieser junge Kerl, 19 Jahre war der alt und ich war weise 20. Und ich habe mich schon vorbereitet, ihm zu helfen. Und dann hat er gepredigt und was soll ich sagen? Es war leider geil. Das war der Hammer. Und ich saß da so und habe mir gedacht, das ist unfair. Das ist ungerecht. Weißt du, wie ich mich anstrengen musste, um gut zu werden? Und dieses Kerlchen kann es einfach. Ich erzähle dir die Geschichte, weil manchmal kommt raus, was in uns drin ist, oder? Ja. Manchmal, wenn wir durch ein Tal gehen, manchmal, wenn unsere Kinder schreien, manchmal, wenn es mit dem Job nicht funktioniert, manchmal, wenn die Beziehungen nicht so funktionieren, wie wir es wollen, kommt manchmal raus, was in uns drin ist. Und hier ist mein Punkt. Ich glaube, Gott möchte wirken in unserem Leben, in den Feuersituationen unseres Lebens. Er möchte uns zeigen, er möchte an uns arbeiten. Er möchte uns zeigen, wo er uns noch verändern kann und möchte. Wenn du Druck ausübst auf eine Sache, kommt raus, was drin ist. Vielleicht habt ihr es schon mal gehört, Pastor Sam erzählt es gerne. Wenn du auf den Pickel drückst, kommt raus, was drin ist. Pastor Sam hat es gesagt, ich nicht, ich wiederhole es nur. Wenn du auf eine Zahnpastatube draufdrückst, kommt raus, was drin ist, oder? Und so ist es im Leben. Wenn man auf Lukas draufdrückt, auf ihn, nicht auf mich, dann kommt raus, was drin ist, auf mich auch. Dann kommt raus in den schwierigen Situationen unseres Lebens manchmal, was in uns drin steckt, oder? Wie gut ist es, Jesus Christus zu kennen? Weil auch aus ihm kommt raus, was drin ist, wenn er unter Druck gerät. Und als Jesus Christus am Kreuz stirbt, was sagt er da? Er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Weil Gott ist Liebe und unter Druck kommt raus, was drin ist. Oder? Wir schaffen die Dinge nicht aus unserer Kraft, sondern weil der Gott der Liebe ist, der Gott der Kraft ist, in uns lebt und uns verändert. Und in so manchen schwierigen Seasons, schwierigen Zeiten in unserem Leben, glaube ich, möchte Gott uns zeigen, wo er uns noch transformieren und verwandeln möchte. Fesseln zeigen sich im Feuer. Das war noch so eine Sache, die ich irgendwann gemerkt habe, als ich diese Geschichte gelesen habe. Die Jungs sind gefesselt. Warum sind die gefesselt? Aber was ich dir auch sagen möchte, und das ist mein dritter Punkt, Fesseln lösen sich im Feuer. Fesseln lösen sich im Feuer. Passt auf, Daniel 3, Vers 24. Plötzlich sprang Nebukadnezar erschrocken auf und fragte seine Ratgeber, haben wir nicht eben drei Männer gefesselt ins Feuer werfen lassen? Ja, natürlich, o König, antworteten sie. Aber seht doch, rief Nebukadnezar, dort sehe ich vier Männer, darum geht's gleich. Dort sehe ich vier Männer, was steht da jetzt? Ungefesselt. Dort sehe ich vier Männer ungefesselt, die im Feuer umhergehen und sie sind völlig unversehrt. Also ich habe das gelesen und habe mir gedacht, das ist ja mal abgefahren. Also was ist denn jetzt los? Vorhin haben wir gelesen, sie riechen nicht mal nach Rauch, sie haben jedes Haar noch auf dem Kopf, ihre Kleider sind noch am Start. Alles ist so wie vorher, nur eine Sache hat sich verändert, die Fesseln sind weg. Ist das nicht abgedreht, oder? also da wäre ich doch als Nebukadnezar auch mal ausgeflippt. Was ist hier los? Irgendwie, wo sind meine Fesseln hin? Fesseln lösen sich im Feuer, oder? Ich will dir was sagen, manche mögen es heiß. Die Soldaten, die halten nichts davon aus. Aber diese drei Männer Gottes, sie halten so viel aus und da verändert sich etwas in ihrem Leben. Die Fesseln sind auf einmal weg. Was passiert in unserem Leben, wenn wir ins Feuer geraten? Bei manchen Menschen sorgt es dafür, dass sie, dass es sich nicht zum Besseren verändert, dass sie, keine Ahnung, bitter werden, dass sie Zyniker werden, dass sie Sarkasten werden, dass sie ihren Glauben verlieren, dass sie, keine Ahnung, was für Dinge passieren. Aber der Plan Gottes für uns ist, dass das Feuer uns nicht schadet, sondern dass das Feuer unsere Fesseln löst. Der Plan Gottes ist, dass wir durch Feuersituationen hindurchgehen und Gott uns verändert. Und Gott das falsche Verhalten hinwegnimmt, unseren Unglauben nimmt. Dass er uns Kraft und Glauben und Hoffnung hinzufügt. Dass Süchte gebrochen werden. Dass Beziehungen wiederhergestellt werden. Gott möchte etwas tun in den Feuersituationen unseres Lebens. Er möchte, dass unser Charakter verändert wird. Er möchte wirken. Er möchte uns nicht nur durchbringen durch diese Situation, sondern ich bin davon überzeugt, er möchte uns verändern. Oh man, das Schlimmste zu verändern bei mir und ich glaube bei allen Menschen ist Charakter. Oh, ich leite unsere Equippers Academy und die Leute kommen immer, weil sie Sachen lernen wollen, predigen lernen wollen und all solche Sachen. Und ich sag dir was, Leuten Fähigkeiten beizubringen, das ist einfach. Aber Leuten beizubringen, wie man Charakter verändert, das ist super schwer. Das ist die Königsdisziplin, oder? Hast du mal versucht? Also ganz ehrlich, ich versuche so oft, ich habe euch erzählt diese Geschichte, ich war neidisch auf dieses Kerlchen im First Year. Aber diesen Neid aus meinem Herzen rauszukriegen, Amen, predigen zu lernen, ist viel leichter. Wirklich, wirklich. Seinen Charakter zu verändern, eine Fessel loszuwerden in deinem Leben, ist crazy schwer. Aber Gott möchte es tun. Und er tut es nicht dadurch, dass er einfach ein Wunder, er tut es nicht in den Höhen deines Lebens. Er tut es in den Feuersituationen deines Lebens, in den Feuersituationen deines Lebens. Da zeigt er uns, was er noch verändern möchte. Da im tiefen Tal möchte er uns verändern. Er möchte uns nicht nur durch das Tal führen, er möchte uns verändern im Feuer unseres Lebens. Er möchte die Fesseln nehmen im Feuer unseres Lebens. Darf ich noch eine Bibelstelle vorlesen? Malachi 3. Verse 1 bis 3, da steht etwas über Feuer. Da steht etwas darüber, was passiert, wenn wir im Feuer stehen. Da steht, siehe, ich sende meinen Boten, damit er mir den Weg ebnet. Die Rede ist von Johannes dem Täufer. Dann wird der Herr, den ihr sucht, unverhofft in seinen Tempel kommen, der Bote des Bundes, auf den ihr so sehnsüchtig wartet, kommt, spricht der Herr, der Allmächtige. Und da ist jetzt die Rede von Jesus. So, und jetzt kommt mein Punkt über das ganze Feuer. Doch wer wird es ertragen, wenn er kommt? Wer kann bestehen, wenn er erscheint? Denn er wird sein wie das Feuer. Hier ist das Feuer. Denn er wird sein wie das Feuer im Schmelzofen oder wie die Lauge, die man zum Waschen benutzt. Er wird sitzen und das Silber schmelzen und reinigen. Er wird die Leviten reinigen und sie läutern wie Gold oder Silber, sodass sie dem Herrn Opfer bringen, die ihm gefallen. Hier wird beschrieben, wie manchmal Edelmetalle wie Gold und Silber geläutert werden im Feuer, oder? Ich bin kein Experte in dem Thema, aber ich lese ein Bibellexikon und dann steht, was das bedeutet und wie das funktioniert. Wenn du Gold reiner machen möchtest, dann setzt du es unter Feuer, damit die unreinen Partikel verbrannt werden und das Gold noch wertvoller ist als vorher. Man läutert Edelmetalle im Feuer, damit sie noch wertvoller werden. Und das ist das Bild. Das ist das Bild, was die Bibel uns gibt. Wir stehen im Feuer. Weißt du, es gibt in Korinther diese Stelle. Im Feuer wird rauskommen, ob wir auf Stroh und Holz gebaut haben. Oder ob wir auf Edelmetallen gebaut haben. Und was Gott machen möchte im Feuer unseres Lebens, ist, er möchte uns reinigen. Er möchte uns verändern. Fesseln lösen sich im Feuer. Und mein Gebet ist heute Morgen, dass wir erkennen, was Gott tun möchte in den schwierigen Zeiten unseres Lebens. Wisst ihr, ich bin davon überzeugt, dass Gott einen fantastischen Plan hat mit jeder einzelnen Person hier. Und ich bin davon überzeugt, dass das Feuer, in dem wir manchmal drinstehen, dass es nicht dafür da ist, uns zu verbrennen, sondern dass Gott uns etwas zeigen möchte, uns verändern möchte, damit wir gewinnen an Weisheit, an Liebe, an Kraft. Und vielleicht sind ich und du, vielleicht sind wir Menschen, die sagen, hey, ganz ehrlich, manche mögen es heiß, weil Gott ist nicht am Ende mit dem, was er tun möchte in meinem Leben und durch mein Leben. Ganz ehrlich, die Leute, die ich kenne, die mir am meisten helfen zu wachsen, die mir am meisten helfen, mein Leben auf die Reihe zu kriegen, sind Menschen, die durchs Feuer gegangen sind, weil die haben was zu sagen. Autorität gewinnst du nicht in der Bibliothek. Autorität gewinnst du nicht durch 3 Jahre Bibelschule. Autorität gewinnst du, weil du durchs Feuer gehst und deinen Glauben behältst und deine Liebe behältst und deine Kraft behältst. David wird gesalbt zum König als ein Teenager, aber er wird eingesetzt, als er durchs Feuer gegangen ist und gezeigt hat, dass er ein Mann nach dem Herzen Gottes ist. Und das ist das, was Gott tun möchte in unserem Leben. Und ich möchte jetzt beten in diesem Moment, Herr Jesus Christus, dass in den Bereichen und in den Situationen in unserem Leben, die uns gerade richtig unter Druck setzen, Herr, dass wir neue Hoffnung und Kraft und Gnade aus dem Himmel empfangen und neue Weisheit, wie wir damit umgehen können. Und Jesus Christus, ich bete, dass du uns formst, dass du uns hilfst, zu glauben und durchzuhalten, Herr. Und ich danke dir dafür, dass du einen guten Plan hast für unser Leben. Und ich danke dir dafür, dass du alles zum Guten führen wirst. Und ich danke dir, dass du uns durchs Feuer führst und wir verwandelte Menschen sein werden. Amen. Amen. Okay, mega. Oh, Leute. Was ist da los mit meiner Stimme? Ah, meine Güte. Aber ich hab noch einen Punkt. Habt ihr noch Kraft für einen Punkt? Lukas hat noch Kraft für einen Punkt. Sehr gut. Hammer. Mein letzter Punkt heißt, Jesus begegnet dir im Feuer. Mein letzter Punkt ist, dass im Feuer deines Lebens du nicht alleine bist, sondern dass da noch ein vierter Mann ist im Feuer. Daniel 3, Vers 24, noch einmal. Haben wir nicht eben 3 Männer gefesselt ins Feuer werfen lassen? Ja, natürlich, o König. Aber seht doch, dort sehe ich 4 Männer, ungefesselt, die im Feuer umhergehen und sie sind völlig unversehrt. Und der vierte sieht aus wie ein göttliches Wesen. Wer ist der vierte Mann im Feuer? Da ist es doch mal gut, ein bisschen in die Bibliothek zu schauen und 3 Jahre Bibelschule zu machen. Der Herr Jesus Christus ist der vierte Mann im Feuer. Da ist noch jemand mit im Feuer, der dafür sorgt, dass die 3 Jungs da unversehrt hindurchkommen. Es ist nicht die Kraft der 3 Männer. Es ist die Gnade von Jesus Christus, die dafür sorgt, dass sie unversehrt durchs Feuer gehen. Ich will dir was sagen, auch wenn du es manchmal nicht spürst. Ah, sehr gut, brasilianische Begeisterung, Hammer. Ich will dir was sagen. Hey, wir schaffen es durch Feuer durch, nicht durch unsere eigene Kraft, sondern dadurch, dass wir sagen, Jesus, gib mir die Gnade, die ich brauche, um durchzuhalten. Und manchmal spüren wir unseren Herr Jesus nicht, wir sind ja alle Pfingstler. Und wir wollen alles spüren. Aber manchmal spüren wir vielleicht unseren Herr Jesus nicht in den schwierigen Zeiten unseres Lebens. Aber was ist, wenn er trotzdem da ist? Wenn er trotzdem da ist in den schwierigen Zeiten. Und wenn er dafür sorgt, dass wir unversehrt durchs Feuer gehen und unsere Fesseln gesprengt werden und gelöst werden und verbrennen. In 2. Korinther 12, Vers 9, da lesen wir etwas über die Gnade von Jesus Christus. Da sagt Jesus, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Nochmal, die drei Jungs kommen nicht durchs Feuer hindurch, weil sie die abgefahrensten Leute sind überhaupt, sondern sie kommen durch wegen dem vierten Mann im Feuer. Und was wir brauchen, ist die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Wenn wir über Gnade sprechen, dann denken wir oft so, Gnade ist gleich Vergebung. Gnade bedeutet, meine Vergangenheit ist vergeben. Und das ist richtig. Aber Gnade schaut nicht nur in die Vergangenheit. Gnade schaut auch in die Zukunft, oder? Weil hier lesen wir, meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Meine Kraft zeigt sich nicht in deiner Vergangenheit, sondern da, wo du schwach bist, da ist meine Gnade am Start. Gnade zeigt auch in die Zukunft. Gnade spricht auch von Bevollmächtigung. Und die Gnade des Herrn Jesus Christus, sie ist auf dir. Die Gnade des Herrn Jesus Christus ist auf dir, um dich zu bringen durch die schwierigen Zeiten deines Lebens. Und dich nicht nur durchzubringen, sondern dir in diesen Zeiten Weisheit zu geben, in diesen Zeiten Kraft zu geben, in diesen Zeiten Liebe zu geben, in diesen Zeiten Freude zu geben, in diesen Zeiten die Fesseln zu lösen. Und du gehst hindurch. Und vielleicht ist da die ein oder andere Narbe. Aber weißt du was? Narben erzählen von einem Sieg. Narben tun nicht mehr weh. Jesus Christus, als er auferstanden ist, sagte zu Thomas, schau auf meine Narben, sie sind noch da. Aber was sind die Narben? Die Narben sind ein Zeichen des Sieges. Sie erzählen eine Geschichte. Sie erzählen davon, dass da ein Schmerz war, dass da ein Feuer war, dass da ein Problem war. Aber Jesus ist hindurchgegangen. Und mein Gebet für dich ist, dass die Feuersituationen in unserem Leben uns stärker machen, uns weiser machen, uns liebevoller machen, uns verändern. Das ist das, was der Herr Jesus Christus tun möchte in unserem Leben. Vielleicht machen wir für einen Moment unsere Augen zu. Ich würde gerne den Geist Gottes einladen, um zu wirken. Uns zu füllen mit Glaube, mit Hoffnung, mit Kraft, mit Zuversicht, dass er am Wirken ist. Jesus, ich danke dir, dass du jetzt hier bist, in diesem Moment, in diesem Raum. So wie du bei den drei Männern im Feuer warst, so bist du jetzt hier. Und Herr Jesus, ich bete dafür, dass du jetzt kommst mit Kraft und Glauben in unser Leben hinein. In all die Situationen, wo wir denken, hier ist alles schiefgegangen, was schiefgehen konnte. In all den Situationen, wo wir denken, ich würde gerne die Uhr zurückdrehen. Jesus, ich bete dafür, dass wir nicht in der Vergangenheit leben, sondern in der Gegenwart. Und dass du uns jetzt neu füllst mit Hoffnung und Glauben und Kraft und Weisheit. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns jetzt in diesem Moment stärkst, unsere Herzen berührst, uns Frieden und Kraft schenkst. Und wir danken dir für dein Wirken in unserem Herzen und in unserem Leben. Danke, Jesus. Und ich will dich einladen, einfach noch ein paar Momente in dieser Gebetshaltung zu bleiben und zu connecten mit Gott. Vielleicht hast du diesen einen Bereich, wo du sagst, da muss ich durchkommen, da wünsche ich mir den vierten Mann im Feuer. Oder du bist gerade in einer Season und du sagst, ja, ich brauche Glauben, dass Gott mich durchträgt und dass er handelt in meinem Leben. Hey, dann bring gerne diesen Bereich, diese Season einfach noch vor Gott. Und während du in dieser Gebetshaltung bleibst, möchte ich noch eine Frage stellen, ob Menschen hier sind, die vielleicht noch gar nicht mit Jesus Christus unterwegs sind. Weißt du, weil als ich 19 Jahre alt war, da habe ich Jesus in mein Leben eingeladen, zum allerersten Mal. Ich habe vorher an die Existenz von Gott geglaubt, aber das hat mein Leben nicht verändert. Mein Leben wurde verändert, als ich ein Nachfolger von Jesus Christus geworden bin. Als ich entdeckt habe, dass dieser Gott mein Leben wirklich verändern möchte. Als ich entdeckt habe, hey, ich bin ein Sünder, ich brauche Vergebung, ich brauche Rettung, ich brauche ein Leben mit Gott. Was mich mit Gott verbindet, ist nicht der Glaube daran, dass er existiert, sondern die Erkenntnis, dass ich Vergebung meiner Sünden brauche, dass Christus am Kreuz gestorben ist für meine Schuld und dass er ein neues Leben für mich hat. Und weißt du, Jesus in sein Leben zu lassen, ist keine komplizierte Sache, es ist eine einfache Sache. Es ist einfach ein Gebet, es ist einfach ein Ja sagen zu dem, was Jesus getan hat am Kreuz für uns. Es ist einfach zu sagen, hey Gott, ich erkenne, dass ich dich brauche. Ich erkenne, dass ich Vergebung brauche. Ich erkenne, dass ich ein neues Leben brauche. Ich erkenne, dass ich diesen vierten Mann im Feuer, dass ich ihn brauche in meinem Leben. Und ich will am Ende von diesem Gottesdienst einfach eine Chance geben, Jesus einzuladen in dein Leben. Und deshalb, ja, will ich euch alle bitten, nochmal für einen Moment die Augen zuzumachen. Ich will kurz fragen, ob Menschen hier sind, die sagen, diesen Jesus, den will ich einladen in mein Leben. Ich will Vergebung meiner Schuld erfahren. Ich will ein Gebet sprechen, was Jesus zum Herrn meines Lebens macht. Und dann werden wir im Anschluss alle zusammen beten, ein Gebet, was dich verbindet mit Gott. Und vielleicht spürst du, hast du in diesem Gottesdienst gespürt, Gott ist da. Gott klopft an meine Herzenstür. Jesus ist hier präsent. Dann ist das jetzt dein Moment. Und ich will dich einladen, kurz zu bekennen, kurz ein Zeichen zu geben, dass du Jesus einladen möchtest in dein Leben. Und deshalb werde ich bis drei zählen. Und wenn du hier bist und sagst, hey, diesen Jesus, mit dem will ich einen Start machen, dann gib mir doch kurz ein Handzeichen, wenn ich bis drei gezählt habe. Und dann sprechen wir ein Gebet, was dich verbindet mit Jesus Christus. Eins, Jesus Christus ist jetzt hier, du spürst ihn. Du spürst seine Gegenwart. Zwei, er kennt dich schon, aber hier ist seine Einladung zu sagen, hey, lerne du mich kennen. Und drei, wenn du Jesus einladen möchtest in dein Leben, gib mir doch kurz ein Zeichen, ja, hier sind Menschen da, gehen einige Hände nach oben, großartig, großartig. Ja, ist noch jemand hier, der sagt, diesen Jesus, den will ich einladen in mein Leben, vielen Dank. Mega. Hammer. Hey, das ist die beste Entscheidung, die man überhaupt treffen kann. Im ganzen Leben. Mein Leben wurde verändert, als ich Jesus in mein Leben gelassen habe. Jeden Tag mehr. Und deshalb wäre es der Hammer, wenn wir zusammen beten mit all den Menschen, die sich gemeldet haben, oder? Hammer. Lass uns mal zusammen aufstehen. Ich würde sagen, ich bete vor und wir alle beten nach, unterstützen jede einzelne Person, die sagt, das ist mein Schritt heute. Lass uns das zusammen tun. Herr Jesus, ich bringe dir mein Leben. Ich danke dir, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Ich danke dir, dass du auferstanden bist von den Toten. Und jetzt in diesem Moment lade ich dich ein in mein Herz. Sei mein Gott. Sei mein König. Danke, dass du mich liebst. Und dass du ab heute mein Gott bist. Ich folge dir nach, von jetzt an und für immer. Amen. Amen.
Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin.